Zugchef Primchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herzhammer-Podcast.
Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
Ja, dann legen wir los. Stefan, schön, dass du da bist.
Servus.
Das war kurz und direkt, ne? Wann warst du das letzte Mal hier?
Ich würde jetzt mal tippen, vor circa einem Jahr, zusammen mit Moritz auf jeden Fall. Mhm. Und vermutlich...
Ach, waren wir da zu viert hier damals?
Ja, es war Martin.
Martin, ja, das war, glaube ich, Anlass 4 Jahre und dann ist das 2 Jahre her.
2 Jahre schon?
Ja, also, oh, so lange kommt es mir gar nicht vor.
Aber das kann gut sein, ja, letzte Saison tatsächlich haben wir dann nichts gemacht. Ja, wow, ja. Immer wieder schön hier zu sein.
Ja, nee, ist cool, dass du da bist. Ist ein bisschen schade, dass der Moritz abgesagt hat, wir hätten es auch gerne zu dritt gemacht. Wir können ihn ja wenigstens grüßen, ich hoffe, das nächste Mal klappt es.
Alles Liebe, lieber Moritz. Genau, hoffentlich klappt es das nächste Mal. Und für mich heißt es jetzt das erste Mal komplett alleine. Ich war immer sonst in einer Zweier-Dreier-Kombo. Von daher schon ein bisschen, bin ich aufgeregter.
Ja, tatsächlich? Okay.
Bisschen.
Ah ja, na, das hat sich bei mir eigentlich recht gelegt. Auch, dass ich die eigene Stimme nicht mehr so gerne höre oder so. Aber dann lass uns doch mit was anfangen, wo du dich auskennst. Denn du bist zwar schon oft da gewesen, du hast dich auch schon vorgestellt, aber könntest du noch mal kurz einen Ansatz oder so noch mal so ein bisschen was über dich erzählen, wo du geboren bist, wo du herkommst und wie du dann Hertha-Fan geworden bist, weil es ist einfach schon so lange her.
Vor allen Dingen auch für deinen ganzen neuen Follower wahrscheinlich, gell? Da gibt es eine Korrelation wahrscheinlich auch zu den Hertha-Mitgliedern in deiner Kurve, würde ich jetzt mal.
Die hätte ich gerne, aber leider nicht.
Dann geben wir unser Bestes, gell? Geben wir unser Bestes. Ja, Stefan, mittlerweile 43 Jahre alt, wow. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, da war ich so 29.
2009 war das.
Ja, 28 sogar war ich dann. Von daher sehen wir mal, wie die Zeit vergeht. Und genau, zu der Zeit, 2009, bin ich ins Rhein-Main-Gebiet festgezogen. Damals noch als Single, ohne Kinder. Heute mittlerweile 3 Kinder. Ein Sohn, der 13 ist, hat man vorhin gerade drüber gesprochen. Der war mit zum Spiel in Darmstadt, Jonas. Und dann noch 2 Mädels, 7 und 4. Greta und Frieda heißen sie.
Hm. Wo kommst du denn ursprünglich her?
Ich bin gebürtiger Pankower. Und genau, Berlin-Pankow. Und Pankow ist mittlerweile ja sehr umkämpft, was so die Rivalität zwischen Hertha und Union anbelangt. Also anhand des Straßenbildes sieht man es immer ganz gut. Aber eigentlich war das früher immer alles Hertha-Land. Die Freunde aus dem Freundeskreis waren alles Herthaner, Union. Gab es eigentlich gar nicht. Bisschen Bayern, Dortmund und sowas so überall gibt. Und BFC war auch noch in der Ecke immer recht gut vertreten und ist auch weiterhin noch.
Das war sozusagen dein Kiez, also komplett, also mit geboren und da aufgewachsen, bis du erwachsen wurdest?
Genau. Und Pankow, Wilhelmsruh dann, um ganz genau zu sein. Wilhelmsruh und Rosenthal sind ja dort oben dicht nebeneinander. Dort geboren, aufgewachsen, Grundschule, Gymnasium. Dann aber nach der 10. Klasse, ich war ja dann auf deiner Schule auch in der Dudenstraße, in Tempelhof, ging es dann in den Südwesten, sag ich mal, mehr oder weniger, ne? Oder Mitte Süden, wie man es nennen möchte. Und genau, da ging es dann für mich raus aus Pankow, dann auch Zivildienst in Langwitz gemacht und dann duales Studium angefangen und im Zuge dieser Zeit dann irgendwie nach Frankfurt auch gekommen.
Was war der Grundberuf?
Ja, genau. Also ich habe in einem Werk in Berlin angefangen. Das wurde dann dicht gemacht. Und dann konnte ich mein duales Studium aber bei der Firma weiter fortführen. Musste dafür aber nach Frankfurt und hatte dann so die erste Connection hierher. Und dann war ich ein bisschen im Außendienst unterwegs. Und dann bin ich aber hier irgendwann in der Zentrale gelandet und somit nach Frankfurt gekommen. Also wie bei vielen, beruflich hergekommen.
Und wie kam der Kontakt zur Hertha?
Zu Hertha, ja gut, bei uns im Osten, sag ich mal, Ostberlin war es ja so, da war ja so ein bisschen auch so wie bei vielen Dingen eine Orientierungsphase erstmal in den 90er Jahren, dann war ja das eine Jahr, wo sie Bundesliga gespielt haben, aber dann auch recht sang- und klanglos ja wieder runter sind, und dann kam so diese saure Gurkenzeit, erste Hälfte der 90er oder bis ja weit in die Mitte der 90er rein. Und da war Hertha schon immer auch irgendwo ein Thema, aber da hat es noch nicht so richtig Klick gemacht bei vielen. War halt einfach, ja, waren schwache Spiele, 5000 Leute oder was das waren da im Olympiastadion. Aber da war ich dann auch schon mal mit Freunden so mit 13, 14 das erste Mal. Und dann, ja, war letztendlich die Initialzündung, die große dann, die Aufstiegssaison. Und auch, wie bei dir, glaube ich, hast du auch schon mehrfach erwähnt, das Spiel gegen Kaiserslautern. Ich weiß das Datum jetzt nicht mehr auswendig. Du hast es, glaube ich, auf dem Schirm, weil es sehr oft thematisiert wird. Aber genau, da hat es dann, da ist halt so ein richtiger Boom entstanden und dann sind alle nur noch zu Hertha gegangen, also aus dem Freundeskreis.
Wie sieht es mit den Kindern aus? Viele geben ja gerne so diesen Hertha-Virus weiter, aber unterschiedlich erfolgreich. Also einige achten da drauf und treiben die Kinder ja fast zu Hertha. Andere sagen, naja, muss ich mal gucken oder vielleicht interessieren die sich auch gar nicht für Fußball. Wie ist es bei deinen?
Ja, ich bin da stets bemüht, sag ich mal. Hm. Ja, klingt jetzt so la. Nee, also ich probiere das schon mitzugeben, aber jetzt auch nicht verkrampft. Hm. Bei meinem Sohn ist ja auch so, er lebt ja in Darmstadt, ich in Frankfurt, also ist nicht permanent dann bei uns im Haushalt. Aber auch mein Vater gerade hat ihn immer mit Merch dann quasi zugeschmissen, schon von Kind auf an. Also da musste ich gar nichts machen. Das kam dann aus Berlin direkt quasi. Und ja, wir haben ihn auch, ich glaube, als er 3 oder 4 dann das erste Mal mit ins Stadion genommen, Olympiastadion. Auswärts auch ist er immer mit dabei, wenn es geht. Er hat auch Interesse, aber er ist jetzt kein Hertha-Fan. Das wäre gelogen, wenn ich das sagen würde. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber in seiner Generation ist es auch komplett anders. Das ist schwierig, weil die stehen eher auf Spieler als auf Vereine. Und das merke ich bei ihm auch. Ne? Da war es dann Barcelona und irgendwelche Spieler von Barca, die er toll fand. Das nächste Jahr war es dann PSG, dann war es Milan. Und ja, ist auch okay. Finde ich jetzt zwar nicht toll, aber sind halt die Kids, ne? Und mal sehen, zu welchem Verein er dann findet irgendwann mal oder ob er einfach nur weiter interessiert das verfolgt. Aber macht Spaß, mit ihm ins Stadion zu gehen und war jetzt auch in Darmstadt mit dabei, findet es dann cool, die Ultras auch zu sehen und die Aktionen dort quasi zu verfolgen, was dort so abgeht. Ja, von daher mal schauen. Also er ist da schon dabei, ich würde sagen, Sympathisant, kein Fan. Mhm.
Aber gut, jetzt haben wir jetzt auch niemanden wirklich, der so richtig lockt. Dann noch zweite Liga, da ist natürlich nicht so der Fokus drauf. Ein Maser kann das mal werden, aber da ist natürlich die Frage, wie lange der bei uns bleibt.
Und ich muss auch sagen, wir haben wirklich viele, viele Scheißspiele gesehen zusammen. Also, weil sich bestimmt immer gedacht hat, oh Mann, mein Vater, was macht der da? Schaut er sich da für Spiele an? Und also wirklich, letzte Saison in Wiesbaden waren wir gewesen, in Nürnberg waren wir zusammen gewesen. In Lautern, das war noch cool gewesen. So, haben wir noch letztes Jahr, weiß ich nicht. Aber also allein die Spiele merkst du ja schon, ne? Dann die Derbys gegen Union war auch mal mit dabei im Stadion in Berlin. Das finde ich ja dann auch cool, aber also ich glaube, so 70% Niederlagen ist dann schon die Quote. Aber er ist dann immer ganz entspannt und ist dann nicht ganz so emotional dabei wie ich. Und aber er genießt das, die Atmosphäre und ist da sehr offen. Aber jetzt waren wir mal letztes Jahr im Sommer auf der Durchreise dann in Paris. Da hat er dann den Wunsch geäußert, da auch mal ins Stadion zu gehen. Und das war für ihn schon richtig klasse, dann dort die großen Stars zu sehen. Und kann man natürlich schimpfen, oh Gott, PSG und so. Aber muss auch selbst sagen, so von der Fankultur war das schon interessant dort im Stadion. Haben ja auch viele Ultras. Und so als Neutraler sich das mal anzuschauen, war schon cool. Aber das Stadion an für sich, wenn du es mit dem Olympiastadion vergleichst, natürlich Welten dazwischen, ne? Da ist man dann doch schon wieder auch stolz, dann in so einem tollen Stadion spielen zu können und ja, auch mit so einem Traditionsverein wie unser Hertha, ne?
Gut. Und nachher müssen wir noch die Kurve kriegen zu Ulm, nachdem wir gerade beim großen Fußball waren.
Die Realität ist bitter und hart manchmal, ne?
Mhm. Danke fürs Vorstellen nochmal, danke fürs Erinnern vor allem. Und ganz ehrlich, dass du in der Dudenstraße warst, wusste ich gar nicht mehr. Das habe ich vergessen. Du hast es mir mit Sicherheit mal erzählt.
Mehrfach. Wir haben auch den gleichen Sportlehrer gehabt.
Ach, okay. Oh Gott, ja.
Herr Wiegand, schöne Grüße übrigens.
Ja, na da.
Weigand, oder?
Das sage ich dir danach, wer das war.
Okay.
Ich fand den nämlich ein bisschen problematisch aus verschiedenen Gründen. Aber das können wir danach nochmal.
Auch der Trainer der Fußballmannschaft, gell, von der Schule.
Wann warst du da genau?
Ich habe Abi 2001 gemacht, also 3 Jahre, 99, 2000, 2001.
Ja, okay.
Sommer 98.
Ja gut, ich bin ja ein Tick älter und habe ja noch Abi 1990 gemacht.
Aber mit Christian Ziege warst du zusammen.
Ja, genau. Und mit dem Sascha Höpfner, der ja zu den Hertha Bubis gehört. Der war auch noch mit in dem Jahrgang. Also da sind gute Fußballer herausgegangen oder herausgekommen, außer ich. Wie ist es mit dir? Komm, das können wir noch machen. Wie ist es mit dir eigentlich mit Fußball, mit selber spielen?
Ja, also ich würde jetzt behaupten, also Selbstbild und Fremdbild sind ja immer so zwei Paar Schuhe. Aber ja, ich war schon ganz ordentlich mit dabei.
Na, vor allem, du hast auch gespielt. Es gibt auch einige, die gucken nur und spielen selber nicht.
Ich habe in der ersten Klasse angefangen beim damals durchaus bekannten Pankower Fußballverein Bergmann Borsig. Mhm. Damals haben Paul Beinlich und Matthias Breitkreuz noch bei uns im Verein gespielt. Sind dann zu Aston Villa kurz darauf gewechselt und dann leider ist der Verein pleite gegangen und musste dann fusionieren mit dem anderen. Aber wir hatten eine gute Jugendabteilung, haben auch höherklassig gespielt. Und das habe ich dann bis zum Ende der A-Jugend durchgezogen, war dann aber am Ende Concordia Wilhelmsruh. Und dann wäre es in den Männerbereich gegangen, hätte aber bedeutet 4-mal die Woche Training plus 1-mal Spiel. Da habe ich parallel mein Abi gemacht und ja, dann halt auch so die Zeit, ne, gehabt Führerschein und Mädels und so, da hatte ich dann irgendwie, kein Interesse, den Weg weiterzugehen und habe dann auch komplett aufgehört, habe dann auch so ein bisschen, wie du auch, in der Halle gekickt später und da ein bisschen mit Meniskus was bekommen und dann irgendwann jetzt spiele ich mal so am Strand mit meinem Sohn mal ein bisschen und mache andere sportliche Aktivitäten.
Auch gut. Ja, ich tat mich extrem schwer, damit Ersatz zu finden. Also Fußball war da echt mein Leben und ich habe es eigentlich bis heute nicht geschafft, irgendwas zu finden, was ich gleichwertig ersetzen kann und wirklich dann auch mache. Also Ideen gibt es viele, aber das war, naja, ich weiß nicht,
wer das... Martial Arts kann ich dir empfehlen.
Ich weiß nicht, ob das, ja gut, ich könnte die Leute mit meinem Gewicht gegen die Wand drücken, wenn das gilt, dann machen wir das.
Am Boden auch gut, da
ist der Gewicht so. Inzwischen gehe ich ja eher Richtung Sumo, aber das ist eine andere Geschichte. Nee, mach mal ernst. Danke nochmal fürs Vorstellen. Ich habe beim nächsten Thema selber so ein bisschen, ich habe das schon versucht, gegenüber dem Knut anzusprechen, aber ich weiß natürlich, dass ich das alles sehr weich formuliere, weil es nur so ein Gefühl ist, ja, also ich zeige extra mit den Worten in Anführungsstrichen Gefühl, die Mitgliederversammlung. Wir haben jetzt ein gewähltes Präsidium mit großer Mehrheit größtenteils, den Präsidenten gewählt, die Vizepräsidentin gewählt, der Benny Weber und Neuendorf haben als Person ganz große Sympathie im Verein und bei den Fans und man muss ja auch sagen, dass so ein bisschen der Tenor in der Folge mit dem Knut war, dass wir eigentlich sehr zufrieden sind mit der Mitgliederversammlung, weil erstens, wir haben eine, wir haben können als Fans abstimmen, wir können bestimmen, wer uns vertritt in diesem Präsidium. Ich glaube, wir haben eine Kontinuität gewählt, wir haben eine Seriosität gewählt. Alleine schon anhand der Kandidaten, die da waren, war das ja manchmal eine einfache Wahl. Was mich so ein bisschen stört, ist, diese, ich benutze das Wort jetzt nochmal, Harmoniesoße, die wir manchmal so ein bisschen betreiben. Alles toll, alles schön und das wird eigentlich unlimitiert unterstützt. Und wenn man manchmal so ein bisschen Bedenkenträger ist und sagt, naja, wir haben eigentlich noch viele Probleme, dann heißt es dann manchmal auch, ja, aber es ist doch richtig und der Trend ist doch eigentlich richtig. Also ich reibe mich da schon so ein bisschen drin, bin ich, ja, hast du eine Meinung dazu? Geht dir das auch manchmal so? Oder es ist schwer zu greifen. Ich hoffe, du kannst mit der Frage und mit der Einleitung was anfangen. Falls nicht, sorry.
Nee, alles gut. Kann das schon deuten, in welche Richtung du dort gehen möchtest? Und ja, ich war selbst nicht vor Ort, hat jetzt bei mir mit der Familie.
Kann auch gleich Beispiele nennen, dann wird es vielleicht
klarer. Nee, alles gut. Ich war selbst nicht vor Ort, aber ich habe es mir auf YouTube angeschaut, zumindest den Zusammenschnitt, den Hertha dort veröffentlicht hat, waren ja irgendwie 1,5 Stunden oder so. Und ja, das war schon, erstmal fand ich es gut, dass es irgendwo in einem harmonischen Rahmen stattfindet grundsätzlich und dass man probiert, so eine Wagenburg-Mentalität zu installieren, nachdem es ja wirklich in den letzten Jahren auf und ab ging und das letztendlich auch jetzt sehr merkwürdige Gegenkandidaten einfach keine Chance hatten, ne, in jeglichen Ämtern, die jetzt gewählt wurden. Und grundsätzlich finde ich das gut. Ich finde auch grundsätzlich die Geschäftsleitung und die handelnden Personen allesamt sympathisch. Mhm. Aber ja, vielleicht ist es irgendwo diese Sympathie und dieses Wir-Gefühl, dieses Miteinander zurechtkommen. Vielleicht ist es auch ein Ticken zu viel an der einen oder anderen Stelle. Und extrem ist es mir aufgefallen, in der Sache, wo es dann um den Trainer ging, wo alle erzählt haben, dass es die absolute Wunschlösung war. Und ich bin da sehr offen, auch wenn das nicht die populärste Meinung ist in diesen Zeiten. Ich fand es nicht richtig und nicht gut, wie mit Pal Dardai umgegangen wurde, wie er jetzt aussortiert wurde, aber noch jetzt in so ein Amt gesteckt wurde, alibimäßig, so dass er nicht weg ist, ne? Scout für Osteuropa, also möglichst weit weg, dass er nicht nach meiner Wahrnehmung jetzt jedes Spiel wieder auf der Tribüne sitzt und von der Sky-Kamera eingefangen wird.
Vielleicht aber auch nah von Ungarn.
Ja, na klar, das kann man dann mit wieder begründen. Ich habe es eher auch gedeutet, okay, der ist dann halt da auch viel unterwegs und dann kann er nicht so oft im Stadion sitzen halt, ne? Und dann wird nicht dadurch immer wieder Unruhe auch produziert, weil war jetzt die letzten Spiele bei der unserer Heim-Niederlagenserie, kann man ja fast sagen, immer so, dass er direkt eingeblendet wurde, ne? Und heute habe ich ihn übrigens nicht gesehen. Vielleicht ist er noch in Ungarn unterwegs, war, glaube ich, auch im Stadion beim Spiel gegen Deutschland. Aber okay, anyway. Also ich sehe das ein bisschen kritisch unter dem Aspekt auch, dass man dann ja 400.000 Euro auf den Tisch gelegt hat für einen Trainer, der es bislang noch nicht nachgewiesen hat, dass er ein erfolgreicher Trainer ist. Und jetzt wird das halt so mit aller Macht probiert, als die Lösung zu verkaufen und alle sind sich da einig, was ja auch okay ist, um dort keine Unruhe entstehen zu lassen. Aber ich weiß gar nicht, was der Zecke meinte, warum er jetzt irgendwie da in der Kritik stand und so, ob es auch darum ging konkret, das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, also man hört das immer so ein bisschen Rumoren bei der Akademie, vor allem in den Kindermannschaften, Jugendmannschaften. Da scheint doch ein gewisser Abgang an Personal und Spielern zu sein. Oder offensichtlich gibt es da ja auch Kritik an ihm. Es gab noch mehr, aber da bin ich auch nicht eingelesen.
Okay, dann habe ich es da tatsächlich falsch gedeutet, weil ich dachte, es hatte auch mit Pal Dardai dann irgendwo ein Stück weit zu tun.
Ich glaube, es ging das schon um ihn konkret, aber auch um konkrete Vorwürfe, die man ihm wohl gemacht hat. Aber den Artikel, und das habe ich nicht mitbekommen. Da
ich auch nicht.
Muss ich mich von dem Thema, ich weiß es nicht besser.
Genau, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt und jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt wieder zurück zu dieser Harmonie? Also prinzipiell gut, aber mir wäre wichtig und ich glaube auch einigen anderen, was ich hier so aus unserem Umfeld, aus der Hertha-Gruppe im Rhein-Main-Gebiet mitbekomme, man muss auch immer ehrlich zu sich selbst sein und auch weiterhin selbstkritisch und auch ambitioniert. Weil jetzt sich im Mittelfeld der zweiten Liga gemütlich machen und ich weiß nicht, ob es funktioniert, damit die Schulden abzubauen, den Verein zu sanieren, müssen halt die Zuschauer auch weiterkommen und das Merch kaufen und alles. Aber ja, de facto werden ja die TV-Einnahmen weiter sinken, wenn du da rumdümpelst. Jetzt werden ja diese auch verpfändet, wie jetzt irgendwie ein Artikel rauskam, ne, um dort dann diese Anleihe abzusichern oder eine Verlängerung dann dieser abzusichern oder eine Umwandlung. Und ja, möglicherweise geht's auf. Und grundsätzlich war es mir, glaube ich, immer wichtig in der Vergangenheit, dass Ruhe einkehrt in dem Verein. Und das haben wir ja, das ist gut. Nur es darf nicht zu harmonisch werden und zu selbstgefällig. Und ich weiß nicht, so meine Wahrnehmung ist, auch das Auftreten der Mannschaft manchmal geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Dass man denkt, oh ja, das läuft ja ganz gut, ne? Jetzt führst du 2-1 und dann, bupp, hast du es 2-2 und dann kommt hinten raus nichts mehr.
Das war sogar symptomatisch heute.
Genau.
Das war ja nicht das erste Mal. Also das fand ich heute schon sehr enttäuschend und auch ein Punkt, den ich nachher beim Spiel nochmal ansprechen würde. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt unterbrochen habe, aber soll ich uns vielleicht nochmal eine Überleitung oder nochmal ein bisschen mehr bei uns selber helfen bei dem Thema? Ich weiß ja auch, es ist etwas weich. Vielleicht, ich habe mir gedacht, dass wir anhand des herthaimmer.de-Blogs uns davon ein bisschen rantasten können, weil ich da einen sehr schönen Artikel gefunden habe. Erstens mache ich gerne auch mal Werbung für die, den herthaimmer.de-Blog, da hat ja der Opa ganz viel mit zu tun und der schreibt da zum Teil für die Diskussionen, die dann da kommen, sehr schöne einleitende Artikel. Also der gibt sich da richtig Mühe und ich finde, der macht das sehr gut und ich würde sagen, meines Erachtens richtig professionell. Man muss nicht immer der gleichen Meinung sein, aber wahnsinnig schöne Vorlagen und zu diskutieren. Und gerade die, die jetzt vielleicht bei X sich nicht wohlfühlen, könnte ich vielleicht mal den Tipp geben, ist übrigens auch etwas, wo man sich da mal rumtreiben kann, beitragen kann und sich auch mal durchlesen kann. Ich würde es empfehlen, ob es dann gefällt, weiß ich nicht, aber das kann ja jeder für sich entscheiden.
Macht er denn eigentlich noch sein Reisetagebuch? Da erinnere ich mich noch ganz gut.
Früher ja, ich glaube, das ruht irgendwie. Also ich hatte nochmal reingeguckt, da habe ich eigentlich nicht mehr viel gesehen, aber ich habe jetzt auch nicht gestern reingeguckt. Zum letzten Mal kann ich dir nicht sagen. Also ich hatte den Eindruck, es ruht.
Okay, deswegen, ich habe auch ewig nichts mehr von ihm gehört. Ich erinnere mich noch daran, als ich mal mit ihm und einem Kumpel und Kumpel noch von mir in einer Kneipe in Neukölln versackt bin, nach einem Spiel gegen Gladbach. Von daher schöne Grüße an den Opi, wenn er sich an mich erinnert.
Wenn er's hört.
Und, genau, und wenn er es hört und bin gespannt, was du jetzt gleich vortragen wirst.
Ich glaube, er ist nicht so ein Podcast-Fan, aber Grüße gehen trotzdem raus, vielleicht hört das ja. Oder man richtet es ihm aus. Die letzte Ölung heißt der Artikel, den Link dazu, den hänge ich hier mit ran. Und jetzt mache ich mal das Laptop näher, damit es in der richtigen Sehschärfe für mich ist. Ich habe mal einen Ausschnitt aus diesem Artikel rausgenommen. Er ist recht lang. Ich hoffe, er ist nicht zu lang, aber ich fand ihn trotzdem so interessant, dass wir uns das mal anhören. Also, es ist nicht der gesamte Artikel, es ist nur ein Ausschnitt, das muss man jetzt dazu sagen. Er bezieht sich auf die Mitgliederversammlung, beziehungsweise hat das geschrieben am Tag nach der Mitgliederversammlung. Die Sieger des gestrigen Abends sollten sich allerdings gewiss sein, dass sie nun liefern müssen. Und da Präsident und Vize ja bereits vorher im Präsidium und Interimsamt saßen, werden sie auch keine Schonfrist bekommen, keine 100 Tage und schon gar nicht 10 Spieltage. Die Liste der Aufgaben ist genauso lang wie unattraktiv. Sportliche Ziele setzen und erreichen. Punktabzug in der laufenden Saison wegen des negativen Eigenkapitals abwenden. Lizenz für die Spielzeit 2025-26 erhalten. Ausrüstervertrag abschließen. Attraktivität für Sponsoren steigern. Eigene Talente aus der Akademie in die erste Mannschaft holen. Und sowohl sportliche als auch finanzielle Rendite daraus ziehen. Ein tragfähiges Stadionkonzept vorlegen. Gräben im Verein zuschütten. Investor Relations betreiben. Sportliche Ziele für die laufende Saison wurden konkret keine nach außen kommuniziert oder wieder einkassiert. Aber klar ist, dass man finanziell am extremen Rande dessen operiert, was gerade noch so zum Lizenzerhalt zulässig ist. Man leistet sich weiterhin vergleichsweise teure Pakete wie Rezo oder Masa, die man völlig unabhängig vom sportlichen Ergebnis in einer Folgespielzeit weder halten noch sich leisten können wird. Selbst wenn beide zu Rekordsummen, die eben nur durch Zweitliga-Verhältnisse rekordverdächtigt werden, gehen sollten, drängen sich Zweifel, ob sich das gelohnt haben dürfte. Denn auch das restliche Team wird dadurch finanziell auf ein Niveau gehoben, dem es sportlich nicht entspricht. Willst du zwischendurch schon was sagen oder soll ich den letzten Block noch lesen?
Puh, ist viel erstmal. Ja. Viele Themen.
Dann machen wir kurz eine Pause. Dann.
Ja, das glaube ich ganz gut. Mhm. Wenn mich jetzt fragst oder ich jetzt was zu sagen soll? Oder
ich würde, findest du die Skepsis oder die Vorsicht oder dieses, ich finde, also was mir sehr gut gefällt ist, der Verein ist jetzt in der Pflicht. Was ich nicht sehe, ist, dass das jetzt beim Präsidenten und bei der Vizepräsidentin liegt, weil das sind jetzt eigentlich Sachen, die bei der Geschäftsführung der ausgelagerten Tochter liegen. An der Stelle finde ich den Artikel etwas unpräzise.
Das war auch genau mein Gedanke. Also die Themen erstmal alle benannt, die es gibt und wie man merkt, die Liste ist extrem lang. Aber ich habe mich auch gefragt, sind das jetzt Themen, die zwingend ein Präsident oder ein Präsidium zu beantworten oder bearbeiten muss? Oder klar, sind es eher Themen, die dann die Geschäftsführung, Geschäftsleitung bearbeiten müssen? Und ja, sicherlich muss das zusammen funktionieren, aber am Ende Lizenz und solche Geschichten für die Profimannschaft, das sehe ich eher beim Tom Herrich und dem Team dort, ne, mit dem neuen Finanzverantwortlichen Huschen und dann Benny Weber, Kadergestaltung, ne, Zecke ja auch irgendwo, die sind in der Pflicht irgendwo und ja, die anderen Themen mit so Gräben überwinden, ne, ich sag mal den Verein zusammenhalten, das sehe ich natürlich schon irgendwo im Präsidium. Aber muss auch ehrlicherweise sagen, bin jetzt kein Profi, was Vereinsstrukturen anbelangt und was die konkreten Aufgaben sind. Bei Kai Bernstein hat man ja sehr viel gehört, dass er seine Rolle durchaus sehr weit gefasst hat und sehr engagiert interpretiert hat, mit sehr viel Präsenz auch in der Geschäftsstelle. Ist halt die Frage, ne, ob das ähnlich gesehen wird und auch ähnlich gelebt wird dann jetzt vom neuen Präsidium, vom neuen Präsidenten, ob er auch nach außen so viel auftritt und dann repräsentiert. Heute war er sehr viel zu sehen im Fernsehen. Aber ja, also ich meine grundsätzlich, die Aufgabenliste ist lang, aber ich glaube auch, nicht alle Themen, die jetzt dort aufgelistet wurden, fallen direkt in den Verantwortungsbereich der gewählten Person.
Dann können wir es ja vielleicht nochmal so auf den Punkt bringen, wenn ich jetzt die sportliche Situation sehe, Stand heute. Es ist noch nicht lange her, da war ich ziemlich angetan von dem, was Hertha gemacht hat. Das war nach dem Kaiserslautern-Spiel und nach dem Spiel gegen den KSC, weil sich da Hertha zum ersten Mal als einen Verein oder als ein Team oder mit einer Mannschaftsleistung in einem Spiel gezeigt hat, die wirklich eines Aufstiegskandidaten würdig waren. Was wir im Moment sehen, ist eigentlich gefühlt das Gleiche, was wir schon im Vorjahr sehen, in der Vorsaison, nämlich schwankende Leistung, in der Tabelle Mittelfeld, guten Spielen folgen schlechte Spiele und umgekehrt. Ich frage mich schon, ab wann ist eigentlich der Punkt, dass auch mal unter den Fans eine Unzufriedenheit ist über die Weiterentwicklung? Im Moment retten wir uns ja immer noch so mit, ist wieder eine Übergangssaison, also überhaupt dieses Wort Übergangssaison, ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Seit 6 Jahren haben wir eine Übergangssaison, weil wir natürlich den gesamten Kader austauschen. Der Uwe Bremer hatte das früher mal so schön gesagt, er hatte sehr oft gehört, nächste Saison wird's besser. Und also vielleicht bin ich auch zu sehr unter dem Eindruck des heutigen Spiels, was eben, wie ich finde, wahnsinnig enttäuschend war, wie wir gegen einen Aufsteiger angetreten sind oder aufgetreten sind über 70 Minuten, wo wir danach nicht aussehen, als wenn wir im Aufstieg spielen. Ich bin gespannt, ich weiß nicht, was du glaubst, aber du hast ja schon gesagt, Fjell wird neutral beobachtet, wie sich die Mannschaft entwickelt, aber irgendwann ist schon mal der Punkt, wo ich mich frage, wie lange können wir denn noch im Mittelfeld bleiben, auch noch bis zum 30. Spieltag und sagen, naja, es wird schon noch. Das haben wir eigentlich letztes Jahr auch schon mal gehabt. Da haben wir gesagt, naja, wir sind ja oben noch dran, es ist noch nicht die Hoffnung, wir steigern uns noch. Ich frage mich schon, wie lange das noch so geht.
Und letzte Saison war ja...
Ein Drittel ist vorbei, ne?
War ja die Ausgangssituation viel komplizierter, fand ich. Mit dem Lizenzierungsprozess, mit der personellen Situation, mit der Liga, die ja komplett neu war. Mittlerweile kennt ja ein Großteil der Mannschaft einfach die Liga. Man hat auch Spieler aus der Liga geholt. Von daher war meine Erwartungshaltung schon und auch gerade mit Blick auf diesen Trainerwechsel und den Lorbeeren, die dort verschickt wurden, da muss jetzt mal das obere Drittel vom Anfang der Saison aus drin sein. Jetzt haben wir ja das Glück letztendlich, dass die Konkurrenz ja auch recht schwankend spielt, ne? Und man sieht es ja an Köln, die haben jetzt irgendwann das System umgestellt, gegen uns dann damit begonnen oder das Spiel zuvor, eine Serie gestartet und sind jetzt oben dran. Also man ist nicht so weit weg, aber wenn man jetzt mal nüchtern die Leistungen der letzten Spiele betrachtet, und ich habe jetzt gerade hier nochmal die letzten 7 Spiele mir angeschaut, da haben wir 2 Siege geholt, also nur Ligaspiele, 2 Siege, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. Also es ist eine Bilanz von einer Mannschaft aus einem unteren Mittelfeld. Und da waren jetzt Mannschaften dabei, Elversberg, Schalke, Braunschweig, Karlsruhe, Köln, Darmstadt, Ulm. Also irgendwo alles so von ein paar bessere, größere, ein paar kleinere, irgendwie Mannschaften, die eher dem Mittelfeld zuordnest. So, und das ist einfach eine Bestandsaufnahme. Da sind wir unteres Mittelfeld, nicht mehr, nicht weniger. Und ja, letzte Saison haben wir auf Platz 9, glaube ich, beendet. Und jetzt kam der neue Trainer für 400.000 Euro und jetzt ist für mich kein Fortschritt zu erkennen. Ich habe das auch mal geschrieben bei X irgendwann, ne? Und gewisse Leute reagieren da recht dünnhäutig. Also es ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber eigentlich könnte man das wieder schreiben jetzt an der Stelle. Und dann wurde mir erklärt oder probiert zu erklären, dass der Spielaufbau jetzt wesentlich besser ist, ne? Und das sehe ich auch so. Ich frage mich nur, ist das wirklich dem Trainerteam zuzuschreiben? Ja, sie haben eine andere Herangehensweise, aber ich glaube auch einfach, wir haben im Mittelfeld viel bessere personelle Situation, als es letztes Jahr der Fall war. Und Ibo Maser hat sich mega weiterentwickelt. Der hat die ganze Hinrunde letztes Jahr gefehlt, ist dann in der Rückrunde reingekommen, hat seine Zeiten bekommen. Wir haben den Michael Cuisance, der sicherlich auch schwankt, aber der einfach einen Ball gut spielen kann, gut treiben kann nach vorne. Wir haben den Kevin Sesser, der auch umstritten ist, aber die alle gelernte Mittelfeldspieler sind, die wir letztes Jahr nicht hatten. Da hatten wir Clemens und Dardai auf der Doppel-6 einfach mal. Ne? Und dann ja, haben wir viel von Reza und Tabakovic gelebt vorne. Und aber ja, am Ende, also eigentlich stehen wir an der gleichen Stelle wie vorher. Jetzt ist das Mittelfeld besser, der Sturm dafür ein bisschen schlechter, die Abwehr ist genauso schlecht. Und es sieht nicht danach aus, als ob wir aktuell irgendwas mit dem Aufstieg zu tun haben sollten.
Ja, ich halte das auch so ein bisschen für ein Dilemma, weil ja, natürlich, wenn da jemand drauf hinweist, kann man sagen, wir spielen anders. Mittelfeld, Sturm, Abwehr, da verschieben sich jetzt so ein bisschen die Leistung. Aber im Grundsatz hat man das Gefühl, ein paar Aspekte werden besser, ein paar sind anders. Hertha hat mehr Ballbesitz, ist im Mittelfeld besser. Aber am Ende ist ja dann doch die Frage berechtigt, was hat es uns im Ergebnis gebracht? Und dann, ja, das fühlt sich ein bisschen wie Stillstand an. Man hat einen Teil der Probleme aus der alten Saison einfach nur in die neue Saison transferiert. Viele Gegentore. Und an anderer Stelle ist man besser. Man lebt von der Stärke im Mittelfeld. Aber ja, gegen Ulm reicht es dann auch nur zu einem 2-2.
Man müsste sich jetzt nochmal die Statistiken genau anschauen, aber mir ist aufgefallen vor Wochen auch schon, dass gerade die Expected Goal Statistik, die ich übrigens persönlich jetzt sehr gut finde, sehr, sehr gegen uns gesprochen hat. Da waren wir, glaube ich, auf Platz 14. Ich weiß nicht, wo wir mittlerweile stehen in der Kumulation der Saison. Aber heute war es auch so in der ersten Halbzeit. Mal gucken auf meinen Zettel, glaube ich, 0,29 oder irgendwas, ja, zu 0,9. Und die Qualität der Chancen, die wir uns herausspielen, ist in der Regel grottenschlecht. Und heute 1-0 war ein schöner Schuss, Einzelaktion, Ibo Maser, ne? Und in der zweiten Halbzeit wurde es dann besser. Das muss man auch fairerweise sagen. Aber die erste Halbzeit war wieder typisch härter. Dann gehst du 1-0 in Führung und dann gibt es wieder das Heft des Handelns aus der Hand. Und in der Summe ist im letzten Drittel, meiner Wahrnehmung nach, ist die Abstimmung viel zu schlecht. Man spielt nicht gut miteinander und die Bälle kommen nicht an, sie werden zu leicht vertändelt oder die Chancenqualität ist auch einfach zu schlecht. Und ja, da wirst du oben nichts mehr zu tun haben mit der Leistung. Und dann halt immer die Fehler in der Defensive. Ne?
Ja, da hat viele lange Bälle, die ins Aus gingen direkt, ne?
Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Mir ist der Scherhand sehr aufgefallen. Da habe ich ja auch noch was vorbereitet für nachher. Aber dass er halt sehr unglücklich agiert hat, hat zwar das 2-2 gemacht.
Trotz des Tores, ja.
Genau. Und ich hatte gerade geschrieben, das muss ich jetzt mal kurz raussuchen, Derry Scherhand. Also, oder ich bringe es mal so zusammen, ich sehe es jetzt nicht auf meinem Zettel. Entweder verstolpert er verschenkt, er ist nicht bei der Sache oder er vergeigt am Ende der Aktion. Und am besten ist er, wenn er nicht nachdenken muss, wie jetzt beim 2-2, da fällt ihm der Ball vor die Füße, einfach draufgehalten, Tor. Mhm. Aber sobald er im Dribbling ist oder auch die Laufwege, dann läuft er falsch und dann geht der Ball ins Aus. Wahrscheinlich waren das auch so die Situationen, langer Ball und also das ist schon, also da freut man sich wirklich, dass Rese irgendwann wiederkommt. Ne?
Wobei das natürlich jetzt, ich weiß nicht, ob wir noch beim Thema bleiben, weil das ist natürlich schon jetzt sehr spezifisch in einem Spiel. Mir ging es ja nochmal darum, dass wir ja, oder dass ich gerade in der Folge mit dem Knut ja doch sehr viele positive Resümees auch gezogen habe. Auch glaube, dass viele Richtungen richtig sind, in die man da geht. Aber ich weiß nicht, ich hatte im Nachhinein ein bisschen den Eindruck, auch wenn nicht Gefahr gelaufen sind, das zu positiv zu sehen und die negativen Aspekte zu selten zu nennen. Und deswegen wollte ich da heute so ein bisschen gegenhalten. Scherhand kommen wir nochmal drauf. Also ich glaube beim Spiel. Ich würde eins noch ganz gerne erwähnen. Der Verlust ist höher bei Hertha BSC, als er geplant war. Benny Weber hatte das ja auch, der Herrich hatte das ja auch erklärt. Und da spielte eine Rolle unter anderem Abfindungszahlung. Wie ja überhaupt, ich weiß nicht, in letzter Zeit ja viele Leute gegangen wurden, wo man etwas erstaunt war. Also bei, wie hieß er denn noch? Thiam. Ich kann mir den Namen immer nicht merken. Pablo Thiam war ja sehr beliebt bei Hertha BSC und sehr geschätzt. Und man ist ja letztendlich vor Gericht gelandet, so wie man ja bei vielen anderen noch vor Gericht gelandet ist. Ich glaube ja auch Jahrstein war ja auch dann vor Gericht. Und also man hat sich dann teilweise geeinigt, auch Freddy Bobic. Ich finde schon, dass wir da sehr kulant oder sehr freundlich mit den Entscheidern umgehen, weil ich mich manchmal frage, hätte man sich nicht vorher gütlicher einigen können, für weniger Geld, für weniger Aufwand und für weniger Gerichtskosten. Die ganze Zeit hatte ich immer den Eindruck, da wirkt Hertha nicht glücklich. Es sei denn, jemand kann mir mal erzählen, naja, hätten wir es anders gemacht, wären die Zahlungen noch höher gewesen. Aber da habe ich keine Beweise für.
Ja, also ich glaube grundsätzlich, dass man sich von den genannten Personen, das Jahrstein mal außen vor. Ich glaube, das war.
Fiel das auch auf, dass das so häufig war bei Hertha BSC, dass man so häufig vor Gericht landete?
Ja, aber das wird ja einen Grund haben. Ne? Also meine Einschätzung ist, das Problem ist so die Ära Bobic, wo halt viel, viel Personal aufgebaut wurde. Unter anderem ja auch Pablo Thiam und die Leute vermutlich mit sehr gut dotierten Verträgen ausgestattet wurden. Ansonsten wäre dieser ja auch nicht von Wolfsburg nach Berlin gekommen im Nachwuchsbereich, ne, als Leiter Akademie. Da wird er wahrscheinlich super gut verdient haben. Und dann kam ja irgendwann der Kurswechsel mit Tom Herrich dann anstelle von Ingo Schiller und aber auch Kai Bernstein, laut meiner Wahrnehmung, wo man erkannt hat, dass man ganz schnell handeln muss, um hier voranzukommen. Und dann hat man die Gelegenheiten, die sich geboten haben, genutzt, um die Leute loszuwerden. Und das war dann halt nicht einvernehmlich, sondern dann ging es halt vor Gericht in vielen Fällen, weil es um viel Geld ging, ist so meine Deutung. Und ja, das kostet dann Zeit, gab negative Presse und am Ende jetzt, so wie es aussieht, hohe Abfindungszahlungen. Und die Frage ist berechtigt, hätte man da auch einen anderen Weg wählen können, aber gut, da stecken wir nicht drin, ne? Wie jetzt Bobic da reagiert, wenn er sagt, gesagt wird, so hier, Junge, du verdienst zu viel, jetzt wird sich dein Vertrag bald verlängern, das wollen wir nicht, wie können wir uns denn einigen? Also ich glaube, da, wenn es um so viel Geld geht, dann landest du da eigentlich zwangsläufig fast vor Gericht, aber die Frage ist ja berechtigt, ob das jetzt immer hätte so laufen müssen. Ich hoffe oder ich bin froh, wenn diese ganzen Themen jetzt einmal vom Tisch sind, durch sind und auch, ich sag mal, jetzt die letzten Profiverträge, die dann noch auf dem hohen Niveau abgeschlossen wurden, irgendwann auch die Spieler vermutlich gehen. Jetzt Jonjoe Kenny ist ja noch, glaube ich, einer der letzten aus dieser Ära. Und dann hieß es ja auch jetzt auf der Mitgliederversammlung, dass dann, ich sag mal, diese ganzen vertraglichen Altlasten dann noch irgendwann beendet sind und man dann quasi auf den Füßen steht, auf den Verträgen, die man selbst im Rahmen jetzt der aktuellen Geschäftsleitung dann abgeschlossen hat. Und dann wird dort hoffentlich auch mehr Ruhe einkehren und wird es keine Gerichtsprozesse mehr geben.
Würdest du es unfair finden oder dem zustimmen, dass man es Hertha BSC vorwerfen kann, mit 777 Partners jemanden mit ausgesucht oder zumindest genehmigt zu haben, der letztendlich ja offensichtlich mehr oder weniger vor der Insolvenz steht und der ja jetzt auch zuletzt seinen Zahlungen nicht nachkommen konnte. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, sie hatten keine andere Wahl.
Ist auch meine Wahrnehmung. Also ich glaube, das war alternativlos, dieser Deal. Und am Ende haben sie uns gerettet, dass wir die Lizenz bekommen haben für die letzte Saison. Ich glaube, ohne 777 wäre das nicht möglich gewesen. Und von daher können wir eher dankbar sein. Und gut, die Zahlungen, die jetzt fehlen, glaube ich, sind ja diese, die dann dazu führen würden, dass 777 noch mehr Anteile an dem Profibereich halten würde. Und jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Hoffentlich, so wenn man jetzt der Geschäftsleitung Glauben schenkt, haben wir ja die Möglichkeit, auf eigenen Beinen wieder zu stehen, ohne diese fremden Geldspritzen, sage ich mal. Wenn das gelingt, ich glaube, der KSC ist ja auch ein sehr schönes Beispiel. Da hatte ich jetzt das Ergebnis die Woche gelesen. Das wird unser Weg sein, aber vermutlich, für mich klingt das alles so nach viele, viele Jahre weiterhin zweite Liga, wenn überhaupt.
Gut, die Angst haben wir alle, ne? Wir wollen nicht ASV werden.
die haben ja wenigstens die Saison oben mitgespielt.
Ja, das stimmt.
Das ist dann auch schmerzhaft.
Haben sie aber trotzdem nicht geschafft.
Haben es nicht geschafft, haben eine volle Hütte. Aber die waren ja jedes Jahr dabei und haben es dann aus irgendwelchen Gründen vergeigt. Da sind wir ja noch nicht mal, ne?
Ich habe noch einen weiteren Artikel, aber da wir doch jetzt recht lange drüber diskutiert haben, ich glaube, ehe wir uns verlieren, also den Link häng ich dazu auf jeden Fall nochmal ran. Das ist vom Tagesspiegel, vom Stefan Hermanns. Der Artikel war noch von vor dem Spiel heute gegen Ulm, wobei ich denke, dass viele der Punkte gar nicht so durchaus noch aktuell sind. Ach komm, einen kleinen Absatz nehme ich nochmal mit. Wenn es stimmt, dass die Tabelle nicht lügt, dann hat sich so gut wie gar nichts verändert. Es ist sogar frappierend, wie sehr sich die Werte der aktuellen und der vergangenen Saison gleichen. Wenn es stimmt, dass die Tabelle nicht lügt, dann hat sich so gut wie gar nichts verändert. Es ist sogar frappierend, wie sehr sich die Werte der aktuellen und der vergangenen Saison gleichen. Auch ja, durchaus ein skeptischer Satz.
Ne? Hast du das jetzt zweimal vorgelesen oder habe ich gerade irgendwie...
Nee.
Okay. Klang so.
Klang ähnlich, ja. Würde ich sagen, dann können wir das Thema aber abschließen, oder? Oder willst du noch was sagen? Sind wir durch?
Ist okay für den Augenblick. Ich glaube, wir sind nicht zufrieden. Damit ja, können wir es abschließen.
Ehe wir uns verlieren, ja, aber ich vielleicht auch, mir war halt nicht unwichtig, mal zu zeigen, dass man durchaus auch mal kritischer sehen kann auf das, was sich da in letzter Zeit bei Hertha so bewegt und wie wir Fans reagieren. Und diesen kritischen Blick nicht zu verlieren, ist ja auch nicht unwichtig. Zur Mitgliederversammlung. Ich will ganz kurz, ehe ich es vergesse, ich hatte so nette Begegnungen da, ich kann jetzt nicht alle erwähnen, aber ich würde zumindest mal Grüße bestellen wollen. Ganz liebe Grüße nach Dessau, weil da bin ich auch von einem, ja, sagen wir mal, Exil-Hertaner angesprochen. Dessau ist ja nicht ganz so weit weg von Berlin, der das regelmäßig hört, mit dem ich mich sehr nett unterhalten habe, der mich auch oder uns sehr gelobt hat für diesen Podcast. Sowas freut mich ja sowieso. Dann war noch ein Pärchen aus Neukölln, die mich angesprochen hatten, die den Podcast hören. Auch dafür vielen Dank. Da hatte ich ja schon erzählt. Die hatten ja so ein bisschen vom Dubai-Urlaub erzählt, wo sie andere Hertaner getroffen haben. Ganz lieber Dank geht raus nach Schweinfurt, wo ich eine Mail bekommen habe. Ich habe noch nicht drauf geantwortet, aber das wird noch kommen. Freue ich mich auch sehr drauf und habe da einfach viele nette Begegnungen und nette Worte gehört. Dafür wollte ich mich nochmal bedanken. War für mich auch ungewöhnlich. Aber schön. Ja, gehen wir zum Spiel. Vor dem Spiel, Nebelspiel, 25 Jahre, heute war es. Du warst nicht da, oder?
Ich war nicht da, aber ich muss sagen, vielleicht habe ich etwas neblige Erinnerungen an das Spiel. Ich meine, ich war nicht da. Ich hatte die Woche diesen YouTube-Einspieler meinem Sohn geschickt. Und naja, Barcelona ist natürlich auch für ihn toll und dass Hertha da mal gegen Barcelona gespielt hat. Und er hat mich dann auch gefragt, warst du im Stadion? Und ich meinte so, nein, ich war nicht im Stadion, aber Oma war im Stadion und Opa waren im Stadion. Da hat er gesagt, krass, das ist ja Wahnsinn, ne? Die Oma beim Spiel Hertha gegen Barcelona. Meine Mutter behauptet es auch, dass sie da 100 pro war. Ich war damals gerade 18 und ich glaube, muss am nächsten Tag eine Klausur gehabt haben oder irgendwas, oder andere Flausen im Kopf. Ich war da nicht im Stadion. Ich war in der Saison aber gegen Chelsea und Galatasaray im Stadion. An die Spiele kann ich mich noch sehr gut erinnern.
Ich finde es immer witzig, dass die meisten Leute dann sagen, das beste Spiel, was ich von Hertha gesehen habe, ist das Barcelona-Spiel, was ja das Spiel ist, wo keiner etwas gesehen hat. Also eigentlich ist es ja völlig falsch. Aber naja, gut. Nee, ich war auch nicht da. Ich denke, Champions League war ja damals auch in der Woche. Das war dann, ich glaube, aus dem Exil dann immer ein bisschen schwieriger. Da war ich auch nicht so oft dann in Berlin, muss ich zugeben. Und in der Woche schon gar nicht. Ja, womit legen wir los? Die letzten Spiele, die waren jetzt nicht so glücklich. Zu Hause gegen Köln verloren. Dann, wir waren beide in Darmstadt, was eigentlich schön war, um andere zu treffen. Aber das Spiel selber war halt, wenn man von der ersten Halbzeit absieht, eine Katastrophe, weil letztendlich haben wir es vergeigt mit 3-1. Jetzt nochmal ein Unentschieden, 1-1 gegen Ulm. Nicht schön, drei Spiele ohne Sieg.
2-2.
Was habe ich gesagt?
1-1.
Ja, dann...
Aber ist ein Unentschieden.
Ja, das war der Halbzeitstand. Und ja, ich hatte mir noch auf... Soll ich kurz sagen, wie vorlesen? Marton Dardai, der kehrte ja wieder zurück. Winkler hat begonnen und Thorsteinsson war draußen und Palko Dardai zunächst auch. Rehse ist zwar inzwischen schon wieder im Training, aber mitspielen kann er noch nicht. Ich überlege die ganze Zeit, vielleicht, da kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf. Vielleicht ziehe ich es jetzt zu sehr vor. Glaubst du, dass wir mit den Auswechselspielern heute ein besseres Spiel gemacht oder mit den Spielern, die verletzt sind, dass wir das besser hinbekommen hätten?
Also ich probiere mal die Frage ein bisschen zweizuteilen. Also mit den Auswechselspielern, die reingekommen sind.
Mit den verletzten Spielern, wenn die wieder da wären, hätten wir das dann besser gemacht?
Genau,
das Buch, ist Stuttgart, so, Gersbeck, Karbovnik, Leisner.
Das ist auch so ein Thema, das, was gern jetzt in den letzten Wochen als Alibi genutzt wurde. Es haben so viele Verletzte. Ich muss sagen, die Mannschaft, die grundsätzlich auf dem Platz steht, ist eine gute, gerade im Mittelfeld. Und ob da jetzt ein Karbovnik für einen Sessa spielt, weiß ich nicht, ob das so viel Unterschied dann macht. Ne? Karbovnik hinten links als Verteidiger würde ich gern mal wieder sehen, aber da hatte sich ja unser Trainer jetzt konkret dagegen entschieden. Die Liste ist lang und ich glaube, auf Rehse warten alle und ich glaube auch, dass der vorne deutlich das Spiel verändern wird. Aber laut meiner Wahrnehmung fehlt in erster Linie ein richtiger Stürmer. Niederlechner, ja, ist gut im Ansatz, aber so ein einer, der den Ball abschirmen kann, der ein gutes Kopfballspiel hat, wo die Laufwege stimmen, das fehlt. Aber möglicherweise sind ja die Qualität der Chancen ist ja aktuell nicht gut, laut den Statistiken. Und ich denke auch, dass durch Rehse dort diese Werte sich deutlich verbessern werden, wenn er wieder ansatzweise an seine Form herankommt. Und auf der anderen Seite, muss ich sagen, mir hat heute Martin Winkler auch gut gefallen. War doof, dass er dann gleich in der ersten Minute eine gelbe Karte kassiert hat und dann in der, weiß ich nicht, 20. oder so die Verletzung. Weil der hat richtig frischen Wind reingebracht und der hat ja letzte Saison auch komplett eigentlich fast gespielt. Hat 5 Tore gemacht, 5 Vorlagen in der letzten Saison und das war einer, auf den richtig gesetzt wurde. Und in diese Saison ist er nicht reingekommen durch Verletzungen. Und ja, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Glaube ich, ob es die verletzten Spieler besser gemacht hätten, Rehse sicher, beim Rest Brooks, keine Ahnung, wie der drauf ist, ne? Da haben wir noch gar nichts gesehen. Der wird bestimmt das Kopfballspiel stabilisieren bei Ecken und auch bei eigenen Ecken. Aber wie jetzt, ich sag mal, sein Stellungsspiel ist, seine Geschwindigkeit, kann ich gar nicht beurteilen. Von daher glaube ich nicht unbedingt, dass wir jetzt deutlich, deutlich, deutlich besser performen würden aufgrund der verletzten Spieler. Ausnahme ist Rehse.
Wobei, ich meine, grundsätzlich hilft es natürlich dem Trainer, dass du mehr Auswahl an Spielern hast. Ne? Du kannst Spiel individuell ein bisschen besser reagieren oder notfalls auch mal tauschen und einen anderen Spielertyp reinbringen, wenn du meinst, der performt heute nicht. Gibt es ja auch mal sowas wie dass du einfach eine schlechte Tagesform hast. Also es hilft dem Trainer ja schon, aber wahrscheinlich der am offensichtlichsten fehlt, ist natürlich, würde ich auch sagen, Rehse, ja.
Genau, und ich glaube, die Linksverteidigerposition mit Duziak und Karbovnik, das sind so zwei Dinge. Da hat sich jetzt der Seevölk festgespielt, wurde heute auch irgendwie dann ausgewechselt und da gab es ein bisschen Unstimmigkeiten. Ich glaube, da haben wir auch Potenzial, wobei Duziak war in der Vergangenheit auch oftmals sehr langsam und dann überfordert. Wenn, dann ist es eher Karbovnik auf der Position. Mittelfeld ist eigentlich gesetzt, dann so wie es ist, klar, da könnte jetzt ein Demme spielen, aber ob jetzt Demme oder Sessa hinten auf der 6 spielen, ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied. Für mich wäre eher grundsätzlich die Frage, auch gerade wenn man heute das 2:2 sieht, wo ja der Spieler dort seelenruhig durchs Mittelfeld wandern konnte fast, ist es wirklich das System mit einem Sechser oder brauchst du wieder einen zweiten Sechser? Und dann, klar, könntest du da auch wieder variieren mit dem Personal, was zurückkommt. Und aber ich glaube, Rehse ist der Unterschiedsspieler und auf den anderen Positionen werden wir es nicht so groß merken, sei denn, der Trainer stellt seine Taktik grundsätzlich um.
Wenn man nur das Tor sieht, würde man eigentlich für einen zweiten Sechser appellieren, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass dann noch jemand gestanden hätte. Denn er ist ja dann auch nicht mehr gestört worden, da kam ja keiner mehr ran.
Also irgendwas müssen sie sich einfallen lassen, wenn man sich das mal anschaut. Wir haben jetzt 22 Gegentore, ist der viert-fünft schlechteste Wert, wenn ich sie gerade auf der Tabelle sehe. Und was auch krass ist, das hat heute der Kommentator gesagt, Ulm hatte vor dem Spiel nur 10 Tore erzielt in 12 Spielen und heute gegen uns gleich mal 2. Ne? Das sagt ja auch viel einfach aus über die über die Qualität dort, wie wir im Verbund verteidigen. Das ist ja gar nicht mal die Qualität der einzelnen Spieler, sondern eher, wie wir im Verbund agieren. Und da, finde ich, muss man auch dem Trainer mal langsam irgendwie in die Pflicht nehmen und sagen, das muss besser werden.
Ja. Fangen wir doch mal mit dem schönen Tor an, mit der ersten Halbzeit. Ich fand die erste Halbzeit insgesamt bei weitem nicht so unterhaltsam wie die zweite. Ich habe am Anfang sogar verhältnismäßig entspannt das Ganze geguckt, weil nach dem Tor von Maser war Hertha gut im Spiel. Die haben die erste Viertelstunde richtig gut gespielt, dann haben sie ein bisschen nachgelassen und war aber so, dass ich sagte, okay, wir führen, wir halten das 1-0. Ulm habe ich jetzt nicht als sehr gefährlich empfunden und ich war eigentlich so eine halbe Stunde lang ganz zufrieden, war übrigens nach einer halben Stunde, als Winkler rausgegangen ist, 30 Minuten hatte der gespielt. Dieses Tor zum 1-0 war allerdings auch so, war es nicht ein Geschenk? Also muss ein Keeper den eigentlich nicht wegfausten, wenn der so zentral auf den Keeper kommt. Ja, der war scharf geschossen, 119 Kilometer pro Stunde, aber also für mich war es ein Torwartfehler.
So war jetzt die Essenz auch, nachdem die Zeitlupen angeschaut wurden, sich im Fernsehen. Ich hatte mir notiert 1-0 Maser.
Ging es dir denn auch so? Ging es dann auch dir so?
Genau, ich habe geschrieben 1-0 Maser, individuelle Klasse. Und das bleibt für mich auch eher hängen. Ja, denn der war haltbar, der ist doof geflattert, aber du musst erstmal die Bewegung machen im Mittelfeld. Du musst den Riecher haben, jetzt halte ich hier mal drauf, so einen Strahl raushauen und den dann doch so gut aufs Tor bringen. Und das ist für mich ja auch also ein Thema. Viele Tore werden auch auf Basis der individuellen Klasse von unseren Spielern erzielt hier. Der Cuisance hat man heute auch wieder gesehen. Und das waren schon viele Spiele. Und hätten wir diese individuelle Klasse nicht, würde ich echt mal gerne sehen, was dabei rauskommt. Und ich glaube, die trägt uns auch ein ganzes Stück weit mit. Aber es reicht ja aktuell trotzdem nicht zu einer besseren Positionierung als Platz 11. Von daher, ja, den sicherlich war der haltbar. Aber für mich bleibt eher die individuelle Klasse von Maser hier kleben an der Stelle.
Also die war auf jeden Fall da. Und das sind auch für mich immer die beiden Spieler, die mir jetzt mal nicht nur als Hertha-Fan am meisten Spaß machen, sondern auch als jemand, der einfach gerne Fußball guckt. Ich weiß nicht, wann das war. Der Maser hatte sich irgendwann mal auf links durchgesetzt. Ich glaube, der ist an 4 Leuten vorbeigegangen, wo ich schon innerlich mit der Zunge schneide und sage, wow, das musst du aber auch erstmal hinkriegen, gerade noch in dem jungen Alter. Also das macht schon Spaß, aber es täuscht natürlich nicht drüber hinweg, dass Hertha, je länger die erste Halbzeit lief, ja, die Ulmer den mehr. Und also ich habe Ulm erstmal als ungefährlich empfunden und dachte, Mensch, nach dem 1-0, die haben wir im Sack. Und dann kam genau das, was du vorhin gesagt hattest, dass Hertha so oft ohne Not sich sozusagen die Butter vom Brot schmieren lässt da. Also das habe ich nicht verstanden. Da wirken die so phlegmatisch, so sie lassen es passieren. Auch dieses 1-1, es mag unglücklich gewesen sein, aber ich fand es nachher gar nicht mal unverdient.
Nö, und vor allen Dingen hat es ins Bild gepasst, genau, zum Spielverlauf und auch wie generell die letzten Spiele gelaufen sind. Das Darmstadt-Spiel war ja eigentlich identisch gewesen. Ne? Da gehst du 1-0 in Führung und dann kriegst du vor der Halbzeit das 1-1 und dann hat es Darmstadt nur dann noch besser gemacht letztendlich als Ulm in der zweiten Halbzeit und dann hast du es komplett aus den Händen gegeben. Hier war es ja dann ein Rauf und Runter und sicherlich mit sehr, sehr guten Ansätzen von Hertha. Sorry, dass ich direkt in die zweite Halbzeit gedanklich gehe. Aber nö, es passt ins allgemeine Bild. Ne? Du startest gut, gehst in Führung. Sicherlich jetzt nicht klasse herausgespielt, sondern eine Einzelaktion. Aber wir hatten auch gute Aktionen, gerade auch über Martin Winkler dann auf der rechten Seite. Und dann, ja, so ein bisschen lethargisch. Ach, läuft ja. Und dann kamen die Ulmer sicherlich auch erstmal aus ihrer, ich meine, ich merke immer bei so Mannschaften, das ist meine Wahrnehmung, wenn die im Olympiastadion das erste Mal spielen, da und dann da kommt die ganze Stadt geführt mit, ne? Der Block war ja voll und dann stand irgendwie drüber, der Wahnsinn geht weiter. Für die ist das was richtig Besonderes. Und dann sind die in diesem besonderen Stadion, die Atmosphäre, die brauchen erstmal eine gewisse Zeit, um sich damit zurechtzufinden. Dann kassieren sie noch das 1-0. Und dann haben sie aber gemerkt, hey, wenn wir hier bisschen gegenhalten, haben dann auch im Mittelfeld mal einen Foul gezogen und sind intensiv in die Zweikämpfe gegangen, dann geht hier durchaus was und so sind sie dann auch aufgetreten und haben das 1-1 erzählt, wo Wobei es auch da in der Abwehr wieder bei uns ja, Unstimmigkeiten gab. Scherhand für mich mitbeteiligt, schlafmützig unterwegs gewesen, geht nicht zurück. Kann man drüber diskutieren. Martin Dade hat den Ball auch nicht richtig wegbekommen. Seefuig, das ganze Zusammenspiel dort im Verbund hat nicht funktioniert und war so ein klassisches Gegentor. Ne?
Wobei der Schuss ist ja noch ab. Also beim 1-1 ist der Schuss ja noch abgelenkt worden, war dann so eine Bogenlampe und damit eine richtig gute Vorlage. Also absichtlich war das mit Sicherheit nicht beim 1-1, dass der so bei ihm landen soll. Aber letztendlich ist es egal, du machst das Tor und dann hast du halt den Ausgleich.
Da ist halt keiner mitgegangen mit dem Stürmer, der das Tor erzielt hat, aus meiner Wahrnehmung.
Ich glaube, Dardai war mit dran, ist quasi nach vorne gegangen, um auf den Ballführenden zu gehen. Und der war dann so unglücklich abgefälscht, dass sie ihn mehr oder weniger auf den falschen Fuß erwischt haben. Aber naja, gut. Also ich fand es nach wie vor ein bisschen unglücklich. Manchmal gibt es ja so einen Punkt, wo du sagen kannst, da hat jemand einfach seinen Gegenspieler nicht im Griff gehabt. So schlimm fand ich es jetzt nicht. Aber naja, am Ende war es dann das 1-1, zweite Halbzeit. Gute Chance für Palko Dardai. Und dann, ja, das Tor ausgerechnet von dem, über den dich ja eigentlich am meisten geärgert hast. Ein Abstauber von Scherhand. Eigentlich war das schön rausgespielt über Kenny und über Maser. Maser schießt, Keeper kann nicht richtig abwehren und Scherhand netzt dann doch ein. Könnte ja manchmal sagen, das ist das, was manchmal einen guten Stürmer auszeichnet. Du musst den über 90 Minuten nicht sehen, aber am richtigen Zeitpunkt ist er dann an der richtigen Stelle. Aber das hat er schon ordentlich gemacht.
War jetzt sein drittes Saisontor gewesen. Ja, also ich möchte dem auch nicht jetzt sämtliche Fähigkeiten absprechen, aber da hat man wieder gesehen, wenn der nicht nachdenken muss, sondern einfach der Ball, also er stand richtig, der Ball landet vor den Füßen, dann macht er das Ding rein. Aber wenn der im Ballbesitz ist und da dribbelt und so, dann schalte ich schon immer ab, sag 80% der Fälle, die Aktion ist gelaufen. Entweder trifft er die falsche Entscheidung, läuft falsch oder vertändelt sich oder spielt dann hinten rum, nimmt Tempo raus, verschleppt es. Da gefällt er mir einfach momentan nicht. Grundsätzlich mag ich den so als Typ, aber da freue ich mich wirklich auf Rese und nee, aber das 2-1 hat er gut gemacht, kann man nichts sagen.
Nichtsdestotrotz, es passierte dann in der zweiten Halbzeit das, was ich jetzt eigentlich mir nicht erhofft habe von dem Spiel gegen Ulm, nämlich ein munteres Hin und Her. Das war unterhaltsam für den neutralen Zuschauer. Für mich war es ärgerlich, weil ich dachte, okay, dafür, dass hier ein Aufsteiger ist, ist mir das eigentlich zu ausgeglichen. Ulm hat noch einen Lattentreffer gehabt. Das hätte auch ein Tor sein können. Und schlimmer noch, sie haben vor allem diesen Ausgleich geschossen, wie du denn schon erwähnt hast. Der Krattenmacher, der ist ja mehr oder weniger von außen in die Mitte gegangen. Cuisance kam nicht mehr hinterher. Sechser stand da nicht mehr. Und ja, dann kam ein Tor, bei dem ich denke, dass wir mal über Tjaak Ernst sprechen müssten. Weil also für mich sah das so aus, als wenn der nicht unhaltbar war.
Ich muss fairerweise dazu sagen, ich war genau in dem Moment kurz in der Küche gewesen. Ich habe dann probiert, noch irgendwie zurückzuspulen, aber habe Sky Go heute geschaut auf dem iPad. Ist mir auch nicht gelungen. Ich habe es gesehen, wie der da rumspaziert ist. Und dann kam da ja ein Distanzschuss bei raus, ähnlich wie bei Maser. Ist ja eigentlich ziemlich ähnlich, ne? Also ein bisschen von der Entstehung anders. Aber ich habe es nicht komplett gesehen, von daher kann ich nicht beurteilen, aber Tjaak Ernst war jetzt schon die letzten Wochen mehrfach in der Kritik.
Wie hast du ihn im Spiel insgesamt gesehen? Ecken, rauslaufen,
genau,
hochretten?
Genau, ich hatte mir bei einer Ecke aufgeschrieben, 26. Minute, Ernst beim Rauslaufen schwach. Aber es waren noch ein, zwei Situationen dabei, wo er es besser gemacht hat. Von daher, ja, würde ich da nicht ganz so hart mit ihm ins Gericht gehen, aber grundsätzlich waren da schon viele Dinge dabei in den letzten Wochen, wo auch, sagen wir mal, seine Leistung ein Stück weit zu hinterfragen wäre und man auch mal drüber nachdenken könnte, was gibt es denn noch für Alternativen im Kader? Gersbeck war jetzt verletzt, ne? Dann noch, wie heißt der, Robert Quasi-Groch, ne?
Gut, jetzt hatte natürlich Gersbeck auch diesen unglücklichen Pokalauftritt. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere aussah oder die ein oder andere. Naja, ausgerechnet denen ist das im Moment eine Alternative, der ja gar keine, der ja kaum noch gespielt hat.
Der hat keine Spielpraxis, genau. Ja. Von daher, dann kam ja die Frage, oder liest man öfter, was macht denn eigentlich der Torwarttrainer, der ja auch früher schon in der Kritik stand, Andreas Menger, ne, gerade auch zum Thema Jahrstein. ja, schwierig, schwierig, nachdem man Tjaak Ernst ja wirklich viel zugeschrieben hat und auch schon ihn als großen Keeper gesehen hat, dann gab es ja das Gerücht, glaube ich, mit Benfica, Lissabon im Sommer, was Porto, ich meine Benfica, Lissabon. Ja, aktuell ist er ein durchschnittlicher Zweitligakeeper, würde ich sagen.
Aber ist das, also ich weiß immer nicht, warum der Torwarttrainer so oft immer ja fast automatisch bei den Niederlagen immer dann angegangen wird, wenn vielleicht der Keeper mit beteiligt sein könnte. Denn wenn ich jetzt mal sehe, dass wir mit so einem ja jungen Keeper letzte Saison in die zweite Liga gegangen sind, dafür hat er eine unheimlich gute Entwicklung gemacht. Also er ist ja ein durchschnittlicher Zweitliga-Keeper zu sein in diesen jungen Jahren, da könnte man auch sagen, warum lobt eigentlich keiner den Torwarttrainer dafür und sagt, das ist eine Leistung, denn das ist ja nicht ohne Risiko. Ich weiß nicht, ob da bei vielen nicht doch so eine fehlende Sympathie für den Torwarttrainer auch eine sehr wesentliche Rolle spielt, weil es gibt für mich kaum einen, bei dem ich so, über den ich so wenig sagen kann, wie über den, weil ich bin doch nicht dabei. Was siehst du schon von einem Torwarttrainer?
Sehe ich auch ein Stück weit so. Der ist schon arg in der Kritik und scheinbar rührt das so aus dieser Jahrstein-Thematik noch irgendwo her. Ja, Tjaak Ernst, dass man auch immer wieder ein paar Rückschritte haben wird mit einem so einem jungen Torwart, das ist sicherlich auch normal. Ich meine, er ist jetzt 21 Jahre alt, ne? Heutzutage sind die eh schon super jung und stark, viele Spieler. Aber ich hätte mir auch jetzt ein bisschen mehr Stabilität und Entwicklung gewünscht, aber vielleicht ist das auch vermessen, ist ja berechtigt. Die Frage ist das richtig? Wenn man aber, glaube ich, jetzt einfach nur mal die Spiele anschaut und die Leistungen, ist da sicherlich Luft nach oben und das wäre schön, wenn da sich diese entwickeln würde. Und kleiner Nachtrag noch von mir, Tim Goller ist die Nummer 3, Quasi Goch ist verliehen, meine ich. Ne?
Stimmt, der ist in Düsseldorf, jetzt wo du es sagst. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Gut, dass du nachgeguckt hast. Danke. Wir hatten es eben schon erwähnt. Gechter kam für Deo. Und ich weiß nicht mal deinen genauen Wortlaut. Du hast ja gesagt, der schien ein bisschen unzufrieden zu sein. Das hast du nett formuliert. Ich hatte den Eindruck, der ist ordentlich sauer.
Sah auch so
gegenüber
aus, ne?
Dem Fjell, ne?
Ja, yeah, irgendwie, ich weiß nicht, ob er ihm den Handschlag verweigern wollte erst oder so. Da gab es kleinen Zwist, mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Aber gut, Deo ist ein emotionaler Typ. Das lieben ja auch die meisten an ihm. Und der war nicht zufrieden mit der Auswechslung, zumal ja auch jetzt dann kein Linksverteidiger für ihn auf den Platz gekommen ist, sondern Marton Dada ja dann rausgegangen ist, der das ja auch schon in Ungarn gespielt hat. So prinzipiell ein bisschen die Geschwindigkeit fehlt für die Position, aber es ja auch nicht schlecht macht. Und es war ja auch nicht schlecht dann jetzt, nachdem Deo raus war. Ne?
Also ich hatte nicht richtig verstanden, warum. Er wäre jetzt nicht der Erste gewesen, den ich ausgewechselt hatte. Ich habe jetzt nicht die gesamte taktische Einwechslung jetzt groß verfolgt, weil ich noch andere Sachen recht mitgeschrieben hatte, weil ich spät dran war. Aber ich war ein bisschen überrascht, dass er ihn rausnimmt.
Und mir fehlt vielleicht genau noch das Ganze drumherum zum 2-2 an der Stelle. Das weiß ich nicht, wenn du sagst oder man liest, es ist aus einem Einwurf entstanden. Hat er da auch seine Füße mit im Spiel gehabt? Beim 1-1 war es auf jeden Fall seine Position, wobei ich den Fehler eher beim Scherhand gesehen habe, der nach vorn geschaut hat und nicht mit zurückgegangen ist. Aber möglicherweise hat der Trainer beide Gegentore irgendwo mit bei ihm verschuldet gesehen und sich gesagt, so, okay, jetzt das reicht, jetzt stelle ich hinten um.
Es ging munter hin und her, aber eigentlich waren es dann nochmal zwei Situationen, also ich habe nicht alle Torchancen rausgeschrieben, weil das wäre einfach zu viel gewesen, aber zwei, einmal fand ich glaube es war Parko Dardai, der mal im Strafraum gefallen ist, das fand ich plump, da war gar nichts, fand ich ein bisschen billig und habe ich mich drüber geärgert, weil ich das so doof fand, dann denke ich, renn lieber los oder versuch sonst noch was zu machen, aber jetzt so auf einen Elfmeter zu spekulieren, fand ich, mir war es ein bisschen zu billig, um ehrlich zu sein.
Ich fand es ein bisschen zu wenig. Jetzt war, hab schon plumpere, sag mal, Versuche gesehen. Aber ja, es war jetzt relativ schnell klar, dass das nicht reicht.
Also ja, natürlich gab es schon schlimmere, aber sagen wir, mir wäre es lieber, um es auf den Punkt zu bringen, hätte sich den erspart. Ja, und dann gab es eigentlich ein wunderschönes Tor durch Cuisance, aber das ist abgelehnt worden, wegen Foulfeuer, er hat geschubst. wenn man sich in den sozialen Medien umguckt, dann haben viele über den Schiedsrichter geschimpft und gesagt, scheiß war und Schiedsrichter, alles falsch gemacht. Ich habe, also für mich, um ehrlich zu sein, fühlt sich's mehr an, als wenn der Frust über den Spielverlauf größer war als die schlechte Leistung des Schiedsrichters. Man kann sich drüber streiten, ob der ein gutes Spiel gemacht hat, aber ich finde Schuld an diesem 2-2 oder an dem nicht guten Spiel war schon in erster Linie Hertha BSC selbst. Ja, er hat seinen Gegenspieler schon weggeschubst, du siehst es schon. Also kann man geben, ist für mich keine Fehlentscheidung. Ob man jetzt insgesamt mit dem Warm Problem hat, ist auch okay. Aber für mich war es jetzt nicht völlig daneben.
Ich habe jetzt gerade mal mein Handy gezückt und würde gerne, wenn es okay ist, für dich einen Kommentar aus unserer Hertha-Gruppe vorlesen von Dennis Q. Der nämlich schreibt, was super interessant ist, falls sich jemand fragt, was das Problem mit dieser Mannschaft ist, sollte sich mal das Getue von Cuisance nach seinem Treffer an der Eckfahne ansehen. Sicher hat er da schon vergessen, dass er zuvor den Ulmer im Strafraum weggestoßen hat. War sich auch zu fein, in der letzten Aktion schnell den Freistoß nach vorne zu ballern. Da habe ich mich auch geärgert im Übrigen drüber. Aber trifft es in meinen Augen ganz gut. War doof, ne? Schön weggestoßen, war ein Tick zu viel und alle freuen sich schon, hat keiner so richtig gesehen und dann wird zurückgenommen. Ja, ärgerlich, war korrekt, dass das Tor zurückgenommen wird, kann man glaube ich nicht anders sagen. Ist jetzt nicht, irgendwie kann man jetzt dem Schiedsrichter kein parteiisches Halten vorwerfen.
Was meintest du mit dem Freistoß? Meintest du die letzte Situation in dem Spiel?
Ja.
Das hat mich auch geärgert.
Warum nicht alle nach vorne, langer Ball?
Also die Zeit war ja schon abgelaufen und normalerweise jedes andere Team auf der Welt, würde ich behaupten, wenn noch 3, 5, 8 Sekunden zu spielen sind oder du schon über der Nachspielzeit rüber bist, dann nutzt du doch das für einen langen Ball und hoffst, dass du zumindest den langen Ball vorne noch jemand reinkriegst. Und was machen die? Die spielen sich den nochmal zu, flanken nicht und dann pfeift der Schiedsrichter. Wie blöd war das denn?
Genau, also und da... Und das ist mir auch schon so in den letzten Wochen aufgefallen, das ist doch ein Kopfthema dann, eine mentale Sache. Und jetzt können wir wieder zurückkommen zu dem, wir haben uns alle lieb und freuen uns, dass wir so eine tolle Familie sind. Da fehlt irgendwo die Galligkeit, die Gier, die absolute Überzeugung, der absolute Wille, es reißen zu wollen und auch zu können. Und da komme ich dann auch irgendwann zum Trainer und zum Trainerteam wieder zurück.
Ja, wobei, das ist auch, da sind ja einfach die Spieler phlegmatisch. Wenn du weißt, wir haben nur noch ein paar Sekunden, dann knüppelst du das Ding nach vorne, weil du einfach nicht mehr die Zeit hast.
Ja, aber wenn ich weiß, dass da draußen mir der Trainer, Entschuldigung, die Eier abreißt, wenn ich jetzt hier einen Querpass mache, dann haust du den nach vorne. Wenn aber die Stimmung halt eine ist, die keine Ahnung, auf Schönspielen ausgelegt ist oder halt auf Harmonie, auf man redet viel miteinander und ich sag mal, wir haben uns alle lieb, ja, was ja prinzipiell in Ordnung ist, aber ich finde persönlich, man merkt es den Spielen, dem Spielverlauf und auch in manchen Situationen sieht man das der Truppe an, da ist eine sehr gute Stimmung, aber vielleicht ist sie zu gut einfach und nicht giftig genug, nicht der unbedingte Wille da, bis in die letzte Sekunde wirklich alles rauszuholen. Und deshalb gibt man Spiele dann auch aus der Hand, weil ich meine, wir hatten es jetzt in Darmstadt, wir hatten es jetzt gegen Ulm, da muss ja irgendwas stimmt da ja nicht.
Wobei dieses Spiel, da weiß ich nicht, ob das für den Satz wirklich so zumindest vollständig, über weite Strecken würde ich dir zustimmen, für den Anfang und für die Schlussoffensive, wo Hertha ja endlich am Drücker war und dann auch dieses Tor erzielt hat, da hatte ich den Eindruck, da sind sie aufgewacht und da haben sie das gezeigt, aber zu spät.
Ja, und auch nicht übers ganze Spiel hinweg. Ich meine, Aufsteiger, SSV Ulm. Ich habe schon ehrlich gesagt gesehen, dass die jetzt noch das 2-3 machen, irgendeinen Sonntagsschuss und wir dann mit 0 Punkten nach Hause gehen. Aber ja, es
möglich
ist...
Möglich wäre es gewesen.
Ja, hätte eigentlich auch wunderbar zu Hertha gepasst, dann wieder an der Stelle. Ja, vielleicht ist ja alles Interpretation, ne? Vielleicht bin ich da auch nicht richtig unterwegs, aber ich meine, der Dennis hat ja auch seine Note mit reingebracht. Irgendwas muss da sein und ich deute es, dass es zu viel Wohlfühloase vielleicht ein Stück weit sein könnte. Ist eine These.
Dann gehen doch jetzt mal ganz herzliche Grüße erstmal nach Vietnam raus an den Dennis. Ich finde es immer noch so geil, dass er an seinem Moped, da hat er einen Hertha-Aufkleber dran. Das finde ich sehr geil. Also irgendwo in Vietnam fährt einer mit einem Hertha-Aufkleber rum. Ich mag das total. Welche Spieler konnten denn, also welche Spieler sind dir noch nach oben oder nach unten aufgefallen? Wir haben ein paar erwähnt. Also die Klasse von Maser und Cuisance, die sieht man immer wieder. Ich finde, Scherhand hatten wir erwähnt, über Tjaak Ernst haben wir gesprochen. Ich müsste tatsächlich Thorsteinsson mal loben müssen, denn mit seiner Abwechslung kam mehr Elan, mehr Dynamik und eigentlich hat er ja schon in Darmstadt ein Tor geschossen, was meines Erachtens regulär war und habe auch schon schlechte Spiele von ihm gesehen, habe auch schon Spiele von ihm gesehen, wo ich mich aufgeregt habe, aber das war eine gute Leistung. Fällt dir sonst noch jemand ein?
Also würde ich gerne anknüpfen, hatte ich auch auf meinem Zettel. Der hat wirklich das Spiel belebt mit seiner Einwechslung, hat ja auch dieses Tor vorbereitet, wie du sagtest, was nicht gegeben wurde. In Darmstadt schon Pech, dass ihm das Tor nicht gegeben wurde. Den fand ich wirklich super schwach die ersten Wochen und habe mich immer wieder gefragt, warum stellt er den jetzt schon wieder auf? Aber der scheint so langsam anzukommen, zumindest steigt die Formkurve und es wäre ihm sehr zu wünschen, dass er da in den nächsten Wochen auch mal dann selbst ein Tor macht oder eine Vorarbeit dann erzielt. Auch wenn es für ihn nicht leichter wird, wenn jetzt Rehse zurückkommt. Ansonsten, Martin Winkler hatte ich noch, ja vorhin schon erwähnt und auf meinem Zettel stehen, fand ich sehr belebend, fand ich gut, als auch gelernter Rechtsaußen, dass er dort beginnen durfte und fand ich, hat frischen Wind über die rechte Seite gebracht. Ansonsten, ich glaube, wer, über den wir heute noch nicht gesprochen haben und der sehr, sehr positiv zu sehen ist, eine super Entwicklung hat, ist Pascal Clemens. Den kannst du gefühlt auch immer bringen, ob als Innenverteidiger oder auch als Einwechselspieler im defensiven Mittelfeld. Der gefällt mir sehr gut und hat, glaube ich, auch jetzt bei der A-Nationalmannschaft mittrainiert einmal hier in Frankfurt, obwohl er in der Jugendmannschaft dann war. Auch scheinbar hat man zusammen hier trainiert. Und also den würde ich auch gerne herausheben. Auch in Darmstadt schon ein super Spiel gemacht als Abwehrchef mit seinen, ich glaube, er ist ja auch erst 19, ne? Mhm. Der gefällt mir richtig gut, der Junge.
Unterhaltsame Partie war es, habe ich gesagt. War es ein verdientes Unentschieden?
Puh. fällt schwer, dass.
Nicht nach dem, was wir sagen, was wir gerne hätten. Wir hätten gerne Hertha gewinnen sehen.
Genau, deswegen, mir fällt es immer schwer, aber prinzipiell, ja, leistungsgerechtes Unentschieden. Mit ein bisschen Pech auf unserer Seite, aber auch Unvermögen.
Oh, und Glück? Das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Also mal so 70., 80. Minute, da hatte ich fast Angst, dass Ulm am 3-2 dran ist. Das hätte auch in eine andere Richtung gehen können, das haben wir eben schon gesagt. Also vielleicht ist es ja dann doch nicht ungerecht, dass es ein 2-2 war am Ende.
Ich hatte das ist schon traurig, gell? Gegen den Aufsteiger, ja, dass man zu dem Fazit kommt.
Waren Zweikämpfe 52-48% für Ulm, Ballbesitz 58-42% für Hertha. Aber du weißt ja, Ballbesitz ohne Torchancen und ohne Tore ist, kann man sich auch nicht so viel von kaufen. Und 14-13 Schüsse habe ich hier für Hertha. Ich weiß aber nicht ganz, ob das stimmt. Vielleicht habe ich es auch verdreht, aber das sieht ja noch verhältnismäßig neutral aus.
Genau, ich habe auch gerade noch den Kicker geöffnet. Passquote gefällt mir gut und da sieht man auch wieder das neue Spielsystem und die neuen Spieler. 84% deutlich besser. Genau, Ballbesitz, Zweikämpfe, finde ich, hat man gesehen. Da waren die Ulmer bissig. Aber ja, also die X-Goals fehlen mir leider hier. Das würde ich gerne nochmal sehen. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube, unterm Strich geht der Punkt in Ordnung, leider.
Nächstes Wochenende, am Freitag, geht's nach Magdeburg. Das möchte ich ganz kurz nochmal verbinden mit Grüßen nach Magdeburg und nochmal einen vielen Dank für die Kommentare bei Facebook. Da gehen die Grüße nach Magdeburg raus. Sie weiß sicherlich, wer gemeint ist. Ist ja für die auch immer ein großes Freudenfest, wenn du in der eigenen Stadt Hertha spielt. Ist ja immer ein Tag, wo du dich einfach freust, wenn du Hertha vor Ort hast. Und ganz liebe Grüße auch nochmal an den René in Magdeburg, den ich ja im Sommer besucht hatte, mit dem ich eine Folge aufgenommen habe. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg in Magdeburg. Weiß aber, nach dem Spiel, das wir heute hatten, habe ich keine Ahnung, was da rauskommt. Im Moment wirkt für mich Hertha sehr anfällig.
Magdeburg aber auch, glaube ich, eine Wundertüte irgendwo. Ich habe jetzt gerade noch mal deren letzte Spiele aufgemacht. 3 Unentschieden gegen Ulm, Hannover und Lautern. Davor 2 Niederlagen. Aber davor waren sie ja richtig gut in die Saison gekommen und oben dabei, ähnlich wie letztes Jahr. Ne? Da hatten wir dann diese 6-4 Spektakelspiele auch gehabt, relativ zum Anfang der Saison. Mal sehen, was es wird. Wenn du mich jetzt so heute fragst, trotz der Ernüchterung, ich glaube, da gewinnen wir. Da gewinnen wir mal wieder auswärts.
Dein Wort in Gottes Ohr, alleine schon, um dran zu bleiben. Dann haben wir es, glaube ich. Es sei denn, dir fällt noch irgendwas ein, aber ich glaube, wir sind dann durch. Was haben wir? Ich habe jetzt 1:18 brutto. Wir hatten noch ein bisschen Vorgespräch. Naja, irgendwo bei knapp über 1 Stunde werden wir wahrscheinlich rauskommen. Aber das wäre ja in Ordnung.
Oder freut sich schon meine Frau?
Ja.
Weil ich komme pünktlich zum Abendessen nach Hause.
Wobei, also erstmal vielen Dank für dieses angenehme Highlight, was wenigstens du mir heute bietest, dass du da warst. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gelesen. Bei mir fing ja der Tag damit an, dass ich eigentlich noch schnell einkaufen wollte, Brötchen holen. Und dann stelle ich fest, dass mein Auto abgeschleppt wurde. Woran ich allerdings selber schuld war, weil ich am Dienstag, nachdem ich von der Hertha-Mitgliederversammlung am Wochenende und 2 Tagen Urlaub nach Hause gefahren bin, war ich dermaßen kaputt und übermüdet, dass ich irgendwo erstmal mein Auto abgestellt habe, wo aber schon ein Schild war, dass man da nur bis Donnerstag parken darf. Und mir ist heute sowas von, ich habe mich so erschrocken, als mir das eingefallen ist, wo ich dachte, ach du Scheiße, hoffentlich hast du nur einen Strafzettel. Aber die haben dann aus dieser Straße eine Einbahnstraße gemacht. Da kannst du ja dann die Autos nicht mehr stehen lassen. Und dann ging's los. Dann begann der Spaß. Hier erstmal auf der Polizeiwache angerufen und die meinten, ja, wir sagen so etwas nicht mehr, wo ihr Auto steht. Das müssen Sie selber in Erfahrung bringen. Da meinte ich, wie, Sie wissen nicht, wo mein Auto steht? Nein, nein, das macht jetzt die Polizei und die Stadt Frankfurt anders. Gucken Sie mal im Internet, da gibt's eine Liste mit allen Abschleppunternehmen, die Sie anrufen können. Und die können Ihnen dann sagen, wo das ist. Wir machen das nicht mehr. So, jetzt hatte ich nicht nur das Auto weg, sondern ich wusste auch erstmal nicht, wo es ist. Ich habe es dann relativ schnell rausbekommen, bin dann 1 Stunde unterwegs gewesen bis nach Offenbach und habe ja dann 348 Euro löhnen müssen und bin dann zurück. Aber dann war irgendwie der Tagesanfang so ein bisschen im Eimer. An dem Wochenende, wo ich in Berlin war, ich hatte meine Geldkarte noch verbummelt. Die musste ich noch sperren lassen. Dann hatte ich noch einen Brief bekommen vom Staatsanwalt. Es gab ja bei mir eine Fahrerflucht, die sind ja mal gegens Auto gefahren und wollten noch die Videoüberwachung vom Parkhaus nutzen oder schauen. Das ist jetzt ergebnislos eingestellt worden. Also irgendwie war dieser Tag so ein bisschen, oder zumindest die letzte Woche, ich hatte schon mal mehr Glück. Mal gucken.
Und ich habe mir für die 350 Euro 9 Staubsauger gekauft. Also da hatte ich mehr von jetzt in der Woche dann, oder habe ich hoffentlich mehr von, als du mit deinem Abschleppdienst.
Was antwortet man dazu, wenn sich mal einen Staubsauger kauft? Sauber.
Ich hoffe, dass der genauso lange hält wie der andere. 12 Jahre hat er gehalten.
Ja, ich meine, 350 geht ja noch. Es gibt ja einige Firmen, die sehr exklusive Staubsauger haben.
Ist ein Dyson, aber jetzt ist ja Black Week, ne? Und da muss ich jetzt zuschlagen. Also war jetzt nicht das neueste Modell, aber unser Alter hat, wie gesagt, jetzt 12 Jahre gehalten und jetzt war es fällig, dass mal ein neuer kommt.
Okay, das klingt jetzt fast nach einem Werbeblock, den wir gerade machen. Wir sollten, ich glaube, an der Stelle stoppen. Kann ich dich noch zu einem Likör nach der Folge überreden? Nimmst du den noch?
Oh, ich mache gerade eine Alkoholpause.
Stimmt, hast
bis
du erzählt.
Zu unserer Weihnachtsfeier am 12. Dezember. Von daher, sorry, ich stoße gerne mit dir an, aber bei mir muss was anderes rein.
Völlig in Ordnung. Siehst du, die Pechsträhne geht weiter. Erstens hast du es mir schon erzählt und ich hatte die Flasche extra besorgt, weil ich eigentlich mit dem Knut Beyer ja auch noch anstoßen wollte, weil ich den halt schon länger kenne und weil ich mich so wahnsinnig für den gefreut habe, dass der gewählt wurde und weil ich es auch so schön und richtig finde, dass der gewählt wurde. Und der kam ja an und sah aus, als wenn er gar nicht geschlafen hat. Der hatte ja nur 2 Stunden geschlafen, der war fix und foxy. Und ich bin dem so dankbar, dass er trotzdem noch sich nach Tempelhof geschleppt hat, nach dem Arbeitstag. Und dachte, na komm, zur Feier des Tages stoßen wir an. Aber der war natürlich mit dem Auto unterwegs und dann hatte sich das erledigt. Also ich
finde einfach niemand zum Trinken die Tage hier.
Ja, der Witz ist ja, ich trinke eigentlich total selten Alkohol und sage ja eigentlich meistens selber nein. Aber da es von einem Likörhersteller ist, der so ähnlich klingt wie Wampe, passt es ja ganz gut zu Hertha. Da dachte ich, dann kann ich das machen.
Du musst mal den Markus einladen hier zum Termin, da könnte er bestimmt ein paar trinken.
Ich werde ihn fragen, er hat bisher noch kein Interesse gehabt. Ich habe mich noch nie gefragt, ob er da mit bei sein will. Also, dann, wenn er mich fragt, ich werde nicht Nein sagen. Auch wegen des Likörs.
Natürlich nicht ausschließlich.
Nee, ich glaube, wir sind durch. Vielen Dank,
Stefan. Lieben Dank, Andi. War mir eine Ehre und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ja,
Auhe.
Exil Herr Turner Podcast.